Willkommen bei Weidmann gegen Stricker. Ich bin hoch erfreut, einen neuen Gast zu begrüßen, Jörg Weidmann. Ein bekennender Bibelchrist, darf man das so sagen?
Ja, das ist richtig.
Und er hat sich bereit erklärt, in die Pfarrhölle vom atheistischen Daniel Stricker zu streiten. Und wir haben uns entschlossen, dass wir, wenn es gut klappt, eine Serie von Podcasts machen. Das erste Thema ist: Ist die Bibel glaubwürdig? Und der Valentin Abgottsporn, ein bekannter Atheist, hat gerade zufällig, ohne dass er für den Podcast etwas weiss, gesagt, man müsste sagen, die Bibel ist glaubunwürdig statt unglaubwürdig. Und da können wir auch mal als Erstes sagen, als Erstes mal anfangen. Jörg, sag doch du mir bitte, wieso dass ich soll glauben, dass die Bibel für mein persönliches Leben irgendeine Relevanz hat.
Die Bibel ist das Buch, und zwar das einzige auf der Welt, wo sich Gott darin offenbart, wo er uns sagt, wo wir herkommen, wo wir hergehen, warum ist das Ganze geschehen mit dieser Welt, warum ist sie so, wie sie aussieht. Und vor allem, eben Gott offenbart sich darin selber. Und es wird beschrieben, wie sich wie Gott und der Mensch die Beziehung, wie die wieder hergestellt werden kann, die ja bekanntlich vor mehreren tausend Jahren ins Ungerade geraten ist. Und das Wichtigste ist, dass wir wieder Gemeinschaft haben mit Gott. Und das, die wichtige Botschaft, die wird in der Bibel drin beschrieben.
Du sagst ja, dass quasi der Bruch passiert ist vor ein paar tausend Jahren. Und das heisst eigentlich, ich glaube, von Anfang an, von der ersten Generation Mensch, von Adam und Eva, da ist es passiert.
Genau, gut, ich weiß nicht, wie lange genau, dass Adam und Eva in der Gemeinschaft gelebt hat, wo ja noch alles harmonisch war mit Gott. Mhm. Da gibt es keine Angabe dazu, aber schlussendlich ist es tatsächlich, dass die ersten Menschen sich von Gott abgewandt haben. Sie haben wollen sein wie Gott und das ist ihnen zum Verhängnis geworden. Und somit ist die ganze Schöpfung, die ganze Menschheit in die Mitleidenschaft gezogen worden.
Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du glaubst, dass die Welt etwa 6.000 bis 10.000 Jahre alt ist. Und du weißt wahrscheinlich, dass du dich mit so einer Aussage recht isolieren, weil es gibt unzählige wissenschaftliche Erkenntnisse von der Geologie zu der Anthropologie, dass man einfach weiss. Also die Wissenschaft ist überzeugt, dass es die Welt länger gibt als 10, 20, 30 oder 100.000 Jahre. Wie tust du dieser Kritik begegnen?
Ja, es gibt einen Haufen Wissenschaftler, die genauso anerkannt sind, die auch das bestätigen, dass die Bibel auch gerade in solchen Fragen zuverlässig ist.
Das stimmt nicht, dass die anerkannt sind wie die anderen. Das ist eine absolute Minderheit, die das macht. Kein seriöser Wissenschaftler würde sogar die katholische Kirche dort anerkennen, dass die Evolution existiert. Also das ist jetzt eine Lehrbehauptung, finde ich. Das ist ein billiger Taschenspielertrick von dir, dass du einfach zeigst, es gibt genauso anerkannte Wissenschaftler, die so etwas sagen. Das ist schlicht nicht wahr.
Gut, das Ding ist einfach, dass kein Mensch von uns, weder du und ich, noch irgendein Wissenschaftler, kann in die Vergangenheit zurückgehen und schauen, wie es dort schlussendlich war. Es gibt verschiedene Messmethoden, die angewendet werden, die auf Annahmen beruhen, wo dann gewisse Rückschlüsse wiederum gezogen werden, wo man nachher davon ausgeht, dass die Welt ein gewisses Alter muss haben.
Mhm. Und, ist nicht die mit der Erde, die rund ist? Wenn ich zum Fenster schaue, sehe ich auch nicht, dass die Erde rund ist, sondern der erste Gedanke ist, der in der Bibel formuliert ist, dass grundsätzlich die Erde eine Scheibe ist. Und wegen dem sind noch Leute dann verbrennt worden, weil sie etwas behauptet haben. Auch, dass die Erde nicht, dass die Welt nicht geozentrisch ist, sondern dass die Erde sich um die Sonne kreist. Das ist heute sogar wahrscheinlich von dir schwer zu bestreiten. Wir haben alle die Satellitenfotos gesehen. Aber lang bevor man Fotografien gesehen hat vom All aus, hat man das schon gewusst unter den seriösen Wissenschaftlern, dass es nicht stimmt. Und die Leute hat man verfolgt im Namen Gottes, sage ich einmal.
Ja, das ist ein ganz interessantes Argument, was du sagst. Vor allem, wenn ich zum Beispiel am Meer stehe, dann sieht man eigentlich schon von Weitem oder der vom Schiff aus, dass schlussendlich die Erde eine Wölbung ist. Also, das ist einfach mal so eine Behauptung
von gewissen Leuten. Man sieht einfach das Schiff langsam verschwinden. Ja. Aber das ist ja zum Beispiel jetzt bei den religiösen Kreisen. Also im Christentum bis zum Ende Mittelalter, sage ich mal, ist das überhaupt kein Thema gewesen, dass das verschwindende Schiff könnte etwas bedeuten, wie dass die Erde rund ist. Das heisst, in der Offenbarung ist das, dass das fallene vier Himmelsrichtungen kommen denn die. Und es ist so formuliert, dass man daraus schliessen muss, dass die Bibel gemeint hat, dass die Erde flach ist.
Ja, also zu dem würde ich gerne gerade mal einen Bibelvers lesen, der ganz klar darauf hinweist, dass der dann eben...
Ganz klar. Also Zuhörer, hören Sie gut zu, ob das wirklich ganz klar darauf hinweist.
Und da heißt im Jesaja 40,22, er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde. Jetzt muss man wissen, das ist eine Übersetzung und Kreis, das ist im Hebräischen, das Wort heisst Kug und das kann genauso auch Kugel heissen. Und ich finde es interessant, Kug, das klingt ja schon wie Kugel, das ist zwar kein Argument, aber schlussendlich...
Das ist wirklich kein Argument.
Ja, das ist einfach so nebenbei, habe ich interessant gefunden, aber schlussendlich ist das auch ein Zeichen, wo in dem Sinn die Bibel absolut nicht da irgendwie
also daneben liegt. Ein Kreis ist natürlich grundsätzlich einfach mal ein Kreis. Und von einem Kreis auf eine Kugel schliessen, da müssen wir die Philologen fragen, ob das wirklich stimmt. Tatsache ist einfach, dass während etwa 500 Jahre Leute, wo das bestritten haben, dass die Erde eine Scheibe ist, umgebracht worden sind. Von kirchlichen, von christlichen Kreisen.
Ja, von christlichen Kreisen, ja. Ich zähle mich natürlich nicht zu der katholischen Kirche. Das ist einfach eine Institution, die schlussendlich das Wort Gottes missbraucht hat, und um ihre Macht zu behaupten. Und die haben einfach, Menschen sind einfach denen ausgeliefert gewesen, weil sie das Wort Gottes nicht in ihrer Sprache haben. Und schlussendlich ist das ein menschliches Machtkonstrukt, wo ich nicht dazu Stellung nehme. Schlussendlich, heute geht es darum, dass wir über die Glaubwürdigkeit von der Bibel reden. Dass zum Beispiel auch gerade eben Sachen aus der Naturwissenschaft absolut nicht im Widerspruch steht zu dem, was in der Bibel steht.
Gewisse Sachen vielleicht nicht, aber jetzt eben zum Beispiel die Erkenntnis der Evolution, die von der katholischen Kirche akzeptiert ist, ist ja ein krasser Widerspruch zu der Schöpfung. Also, das kann man nicht unter einen Hut bringen. Ich habe zwar schon Theorie gelesen, dass gewisse Christen sagen, Gott hätte quasi die Evolution initiiert. Und mit so einem künstlichen Konstrukt kann man natürlich etwas anbringen, dass man vom Uhrmachergott ausgeht. Der ist aber seit etwa 300 Jahren tot. Dass man sagt, die Welt ist wie ein Uhrwerk und Gott hat sie gestartet. Aber nach dieser Theorie gibt es auch kein Wunder, sondern es ist ein gehorcht natürliche Prinzipien. Das heisst, es gibt kein Wunder zum Beispiel. Und als Christen glaube ich zum Beispiel, also ich glaube, du auch glaubst an Wunder. Du glaubst, dass Sachen passieren, die auf Himmel und Erde nicht, mit der normalen Wissenschaft nicht erklärt werden kann, sage ich mal, wo Naturgesetze gebrochen werden. Und das ist ja in der Bibel immer. Da werden Jungfrauen, wir fliegen in den Himmel rauf, obwohl sie schon Kinder geboren haben, sind sie Jungfrauen, sie steigen in den Himmel auf, angeblich fotografierbar, wie das der Bischof Degenhardt in Paderborn behauptet. Und dann muss man einfach sagen, das ist doch einfach nur noch ein Witz. Oder willst du wirklich behaupten, dass da Tote zum Leben erweckt worden sind? Richtig tote Menschen, weil Jesus einfach das Gefühl hatte, ich muss jetzt da durchziehen und den Leuten etwas zeigen.
Jesus hat natürlich durch die Wunder sich als der Christus, als der Verheißene bestätigt. Das sind ja auch, das ist auch im Alten Testament ist das vorausgesagt worden, dass er wird die Wunder tun. Und interessanterweise sind sie nachher genau auch so erfüllt worden. Und das hat ihn einfach bestätigt als, als der, wo wir kommen, zum Menschen retten. Und von dem her hat eigentlich jeder sollen erkennen, der die alten Schriften kennt, dass er der verheißene Messias ist. Und da ja Gott auch der Macher ist von der Naturgesetz, kann er natürlich auch, dann ist er denen auch nicht unterworfen. Und was du noch gesagt hast zu der Evolution, da möchte ich noch gerne ein Zitat bringen vom Karl von Fisch. Frisch, sorry. Er war Professor für Zoologie und Nobelpreisträger, also sehr wohl anerkannt. Und er hat gesagt zu dieser ganzen Abläuf, ich bin überzeugt, dass durch Mutation und Selektion allein nicht entfernt die Vorgänge in der lebenden Natur erklärt werden können. Also der Mensch hat irgendwie das Gefühl, er wüsste schon alles und das Problem ist einfach, dass man in diesen Forschungen oder in diesen Experimenten, man geht immer aus der Sicht von der Evolution aus und versucht es nachher so zu erklären, aber schlussendlich kann man die Evolution experimentell nicht belegen?
Ja, experimentell nicht, weil das sehr langsame Prozesse sind. Wobei ich glaube, es gibt Möglichkeiten, mit irgendwelchen sehr kurzlebigen Tieren so etwas nachzuzeichnen. Ich bin aber kein Biologe für das. Die Sache ist einfach, dass du einen zitiert, den ich noch nie gehört habe, dass man nichts heisst. Ich bin kein Biologe, wie gesagt. Mhm. Aber sicher ist, das ist ein einsamer Rufer im Wald der Wissenschaft. Grundsätzlich ist es so, dass die Evolution sehr, sehr, sehr viel erklärt. Und selbst wenn sie nicht alles erklären würde, heisst das noch lange nicht, dass wegen dem alles falsch ist und das, was in der Bibel steht, richtig ist. Also nur darum, weil man etwas in der Wissenschaft widerlegen kann. Das ist ja die Stärke der Wissenschaft, während die Religion lernimmun ist, lernresistent ist, weil sie einfach die Wahrheit für sich hat und mit dem Löffel Gottes gefressen hat, ist eben Wissenschaft in der Formulierung widerlegbar. Und zum Beispiel auch die Evolutionstheorie ist theoretisch widerlegbar, wenn jemand kommt mit einer besseren Theorie. So wie quasi Einstein ja auch Newton nicht grundlegend widerlegt, aber eben doch maßgeblich entscheidend ergänzt hat. Das ist die Stärke der Wissenschaft, dass sie lernfähig ist, während die Religion einfach behauptet, eine Wahrheit gepachtet zu haben. Und gerade am Anfang deine Behauptung, dass du sagst, dass Gott einfach das Bibel das Wort Gottes ist, das ist einfach eine Behauptung. Du kannst auf keine Art belegen, dass das Buch sich irgendwie von Goethes Faust oder von Hitlers Mein Kampf unterscheidet in Bezug auf einen absoluten Wahrheitsanspruch. Es ist einfach nur eine Behauptung.
Ja, es ist natürlich eine Behauptung, die auf gewisse stichhaltigen Tatsachen beruht. Also die Bibel ist in dieser Form sehr herausragendste Buch in der gesamten Weltliteratur, weil es einerseits mal über einen Zeitraum von etwa 1600 Jahren geschrieben worden ist. Es ist in 3 verschiedenen Sprachen geschrieben worden. Es haben ca. 40 verschiedene Schreiber.
Wahrscheinlich viel mehr als 40.
In ca. 40 verschiedene Leute haben daran geschrieben. In verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Gemütszuständen.
Und darum ist die Bibel auch so eine Krüsimüsse.
Und genau darum ist eben die Bibel. Und trotzdem, trotz all diesen Sachen, hat die Bibel einen ganz klaren roten Faden, der sich durchzieht, wo einerseits Gott immer von seinem Wesen her und auch der Mensch von seinem Wesen her immer gleich beschrieben wird. Und sowohl auch, und vor allem um das geht es in der Bibel, um die Rettung vom Mensch, wenn er wieder die Gemeinschaft hat, und das zieht sich durch. Und das ist einfach ein Wunder in sich, dass ein Buch, das sich zusammensetzt aus 40 verschiedenen, respektive aus 66 verschiedenen Büchern, so einen roten Faden hat, über so eine lange Zeit, da gibt es nichts Vergleichbares. Und der Mensch allein, das von einem Mensch kann so etwas gar nicht machen, das ist absolut ausgeschlossen.
Also ich kann dazu nur sagen, da können auch die Hörer wahrscheinlich bestätigen, weil einigermassen, sagen wir mal, neutral bis neugierig sind, dass sie sich nicht gerade auf der Seite festgelegt haben, dass wenn ein bildeter, aber komplett bibelunkundiger Mensch, ich sage jetzt mal einen Japaner, der sich für das nie interessiert hat, die Bibel von A bis Z durchlesen würde, dann würde er das Buch wahrnehmen als riesige Krüsimüsse. Und ich behaupte, dass die allermeisten Leute, die in der Schule Unterricht hatten, da überhaupt keinen roten Faden gesehen. Und die ganze Sache mit der Erbsünde und der Sohn ist gekommen, um die Welt zu retten und blablabla, das nimmt ein paar Seiten ein auf diesen tausend Seiten. Und es ist eine völlige Willkür von der interpretierenden Priesterschaft, dass sie aus dem jetzt so eine angeblich ganzheitliches Konzept ableiten. Da stehen so viele Sachen drin. Da werden zum Beispiel die eigenen Töchter zur Vergewaltigung freigegeben. Im 1. Mose 19,8. Man tut die eigene Schwester vergewaltigen. Gott will, dass vergewaltigt wird. Im 2. Samuel 12 zum Beispiel. Und es hat noch viele andere Sachen. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Die Bibelzitatstelle kann ich jetzt nicht gerade bringen. Aber da hat einer den Auftrag, ein anderes Volk zu vernichten. Und Gott gibt den ausdrücklichen Auftrag, er soll nicht nur Männer töten, sondern auch Frauen, Kinder und das Viech. Und wenn ich mich recht erinnere, ist es so, dass er alle Männer und Frauen tötet, aber Kinder und das Vieh überleben lässt. Und Gott ist nachher sauer auf ihn, dass er nicht auf ihn gelassen hat. Und leider habe ich jetzt die Bibelzitat nicht da, aber wenn du das nachreichen mache ich das gerne im zweiten Podcast. Und das sind einfach krasse Stellen, wo man sagen muss, das ist einfach ein archaisches Prinzip. Ich behaupte nicht, dass vor 2000 Jahren nicht so war, dass was Jesus gesagt hat, für mich übrigens ein grosser Humanist, mit ein paar ganz, ganz argen, primitiven Ausrutscher, sage ich einmal. Aber grundsätzlich sind in einer Zeit weit voraus. Und ein grosser Humanist, und Richard Dawkins, sagt nach meiner Meinung zu Recht, dass Jesus ein guter Mensch war, wahrscheinlich. Und wenn er heute für leben würde, wäre er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Atheist. Aber vor 2000 Jahren hätte man es einfach nicht besser können wissen. Da war man so in diesem Bild gefangen. Und darum, also die Behauptung, dass, jetzt da in der, dass die Bibel aus einem Guss ist, das kann man jedem in die Hand drücken. Da kann man sagen, Goethes Faust ist aus einem Guss. Oder ich weiß nicht was. Da kann man ziemlich alles bringen. Aber wenn ein Buch, das ich kenne, nicht aus einem Guss ist, dann ist es die Bibel, wo das Johannes-Evangelium und Markus-Evangelium widerspricht. Ja. Und dauernd.
Genau. Also so etwas kann man natürlich nur behaupten, wenn man keine Ahnung hat von der Bibel. Das unterstelle ich jetzt dir einmal. Mhm. Und zwar, ich meine, es zeigt ja, dass Leute, die diese Botschaft, die Bibel zu ihnen gekommen ist, zum Beispiel zu Urvölkern, die völlig sich nur Köpfe geschlagen haben, die Wahnvorstellungen hatten
von Geistern, die Kinder geopfert haben. Im Namen Gottes Menschenopfer gebracht haben.
Genau, so Sachen. Und dann ist die frohe Botschaft zu ihnen gekommen und die Leute haben sich bekehrt, weil sie eben die Botschaft verstanden haben, weil sie, eben gemerkt haben, da gibt es noch einen Gott, der sich für sie interessiert. Sie haben eine Erklärung bekommen, dass wer hat das gemacht, die ganze Natur, die drin wohnt, die sie versorgt. Und vor allem ist ihnen auch erklärt worden, warum gibt es überhaupt den Tod. Sie haben gemerkt, dass sie nicht irgendwo in ein Nirvana fahren, sondern dass es einen Gott gibt, den sie liebt und wo sie wieder können mit ihm Gemeinschaft haben. Und es hat ihnen vor allem einen Sinn vom Leben gegeben. Und es haben sogar ganze Völker haben wieder Frieden gemacht. Und das sind auch Auswirkungen, die schlussendlich das Wort Gottes kann haben.
Gut, das ist immer der gleiche alte Trick. Immer wenn man anfängt, über Gräueltaten von der Bibel zu sprechen, sagt einfach immer das Gleiche. Es ist das Alte Testament und im Neuen ist alles anders geworden. Aber Jesus überhaupt hat selber nicht gesagt, ich bin nicht da, um das Alte Testament widerlegen, sondern um es ergänzen und recht erinnern.
Im Alten Testament sieht man einfach schon, dass der Mensch von Anfang an verdorben und sündig war und dass er sich in dem Sinne nicht verändert hat. Also schon vor 2000 Jahren in der Lage war, ganz schlimme Taten vollbringen.
Das ist übrigens ein ganz gemeiner und lebensfindlicher, menschenfindlicher Ansatz, dass man einfach mal behauptet, der Mensch ist in Sünde geboren. Mit dem gehen die Leute mit qualvoll durchs Leben. Und lustigerweise sind alle in Sünde. Alle müssen sich scheiße fühlen, außer die, die Gott findet. Oder wenn man Gott findet, dann ist alles gut. Und lustigerweise behauptet das natürlich genau die Leute, die gleichzeitig behaupten, sie haben Gott gefunden. Und so kann man sich einfach abgrenzen. Und genau so produziert man auf eine recht primitive Art ein Gemeinschaftsgefühl. Das ist auch das, was man der Religion zu gut halten kann. Man kann sagen, das soll Gemeinschaft schaffen, oder? Das soll die Leute verbinden. Aber das Problem ist eben, dass eben die Bibel und eben die Leute, die sich auf die Bibel berufen, zwar eine Gemeinschaft bilden, aber es immer auf Kosten der Ausgrenzung. Zum Beispiel, und da müssen wir zum Beispiel jetzt nicht ins Alte Testament gehen, ich kann den 1. Korinther 6,9 zitieren, dort wird ganz klar gesagt, dass Homosexuelle mit dem Tod bestraft werden. Ich kann es vorlesen, wenn du das willst, aber es ist eigentlich nicht nötig. Also wenn du willst, mache ich das. Habt ihr vergessen, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird? Darauf könnt ihr euch verlassen. Keiner, der unzüchtig lebt, keiner, dem irgendetwas wichtig ist als Gott, kein Ehebrecher, kein Mensch, der sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird einen Platz in Gottes Reich haben. Also gerade die Ehebrecher nicht. Und das ist also ein Widerspruch. Da sind so dumme Sätze drin. Und dann heisst es aber gleichzeitig wieder, wenn ich Jesus gefunden habe, dann bin ich erlöst. Aber jetzt steht da, ich bin erlöst, wenn ich Jesus gefunden habe. Also Gott ist halb am Herzen, er erlöst mich. Aber gleichzeitig steht, wenn ich da gegen irgendeinen Seich verstoße und einfach gegen dumme Vögel, wie es Spass macht, dann komme ich nicht in den Himmel. Das ist doch einfach ein primitives Konstrukt zum
Leuten. Ja, primitiv ist, dass in dem Sinn Leute Ehe brechen, dass in dem Sinn...
Das ist menschlich, das ist nicht primitiv.
Ja, nein, schlussendlich hat Gott seine Gebote gegeben, weil er genau weiss, was das Beste ist für uns. Und du siehst auch, was all diesen Sachen entstehen. Es gibt Scheidungskinder.
Ich muss dir ein Wort gefallen. Es ist nicht so, dass Gott die Gesetze gemacht hat, sondern die Priesterschaft hat einen Trick herausgefunden. Da muss ich vorstellen, wie ein Hochspringer, oder? Da hat es also eine Latte, die ist sag mal, auf 2,40 Meter und Kille tut auf die Latte automatisch auf 2,60 Meter, sodass Gott vertelle ums Verrecken auch jeder daran scheitert und sich scheiße fühlt. Weil die Regeln, die da aufgestellt werden, sind völlig lebensfern, auch menschenfeindlich. Zum Beispiel, weißt du, am Umvögeln schlecht, wenn alle Spass haben. Da kann ich nur Pornografen zitieren, die sagen, alles soll erlaubt sein zwischen consenting adults, also zwischen den Leuten, die gleicher Meinung sind und erwachsen sind.
Also wenn du jetzt die Bibel gelesen hast und gemerkt hast, dass du in dem Sinne nichts erfüllen kannst, dann hat sich eigentlich schon ein gewisser Teil
bei dir erfüllt. Nicht.
Das heisst, du hast gemerkt, dass du in dem Sinne im ganzen Wesen vor Gott schuldig bist. Und das ist ja das, was ich gemerkt
habe. Nein, ich fühle mich gar nicht schuldig.
Und schlussendlich ist eben genau wegen dem ist Jesus auf die Erde gekommen, damit wir nicht mehr müssen, dass wir nicht mehr in unseren Sünden sterben, sondern dass wir nachher dürfen,
also, Entschuldigung,
er ist für unsere Sünden als
Kind. Jetzt muss ich empören. Ich kann dir nur sagen, Gott ist mir scheißegal, weil es gibt ihn gar nicht. Aber ich kann nur sagen, das Konstrukt Gottes, so wie wir das propagieren, ist einfach völlig witzlos. Ich zitiere Gene Roddenberry und er sagt, da haben wir einen perfekten Gott und der schafft unperfekte Wesen und regt sich nachher darüber auf, dass seine unperfekte Wesen Fehler machen. Das ist einfach so ein witzloser Seich. Ich muss einfach sagen, wenn Gott sich daran stört und er ist perfekt, wieso macht er mich nicht perfekt? Nein, er will mir einen freien Wille geben, aber frei nur insofern, dass wenn ich den freien Wille ausübe, ich in der Hölle ende. Also das ist archaisch und primitiv, menschenfeindlich. Gegen jede, es ist immer das Gleiche. Ihr sagt immer, ihr seid für die Menschen da, ja, ihr seid tolerant. Aber Schwule werden ausgrenzt, Schwule sind krank, Schwule sind sowieso. Und genau Jesus, im Namen Jesu, der ja Zöllner und Nutten zu sich genommen hat, sage ich einmal, in dem Sinne Namen tun ja Schwule ausgrenzt. Dann sage ich, nein, die Schwulen haben wir gern.
Ja, aber weißt du, du musst eben unterscheiden.
Krankheit hassen wir. Und das ist so ein billiger Trick, um einfach Leute auszugrenzen. Weil sind trotzdem ausgrenzt, die Leute. Wenn sie einfach schwul sind, sind sie schwul. Wir beide haben glaube ich, das Glück, dass wir heterosexuell sind und uns darum nicht auseinandersetzen mit den Erwartungen der Gesellschaft. Aber du weißt es selber, für das sexuell, irgendwo hast du einen Abgrund, wo du nicht den Normen entsprichst. Das hat wahrscheinlich jeder Mensch. Irgendwo hast du etwas, das du niemandem willst erzählen. Und die Bibel oder eben die Priesterschaft geht genau auf den Punkt herumreiten und sagt, das ist böse. Leider haben wir nur noch 9 Minuten Zeit, aber ich gebe doch noch Zeit, um das zu kontern.
Ja, ist ein bisschen knapp. Also du musst es unterscheiden. Es ist, Jesus unterscheidet ganz klar, er hasst einerseits die Sünde, aber er liebt den Sünder, oder? Und er hat einfach schon immer die Sünde verurteilt.
Das ist genau der Trick, den ich erwähnt habe. Einwand vorwegnehmen durch Daniel Stricker, das funktioniert jetzt eben schon nicht mehr. Das Argument. Ich habe gerade vorhin gesagt, das ist einfach ein billiger Trick, dass du sagst, oh, wir hassen die Sünder, lieben den Sünder. Wieso macht er denn am Sünder das Leben schwer? Wieso
macht er das Sünder das Leben
natürlich. Er wird sonst schon ausgrenzt durch all die bigotten Typen. Und dann kommt noch die Priesterschaft, der Klerus, und tut aufgrund von der Bibel, die leider sich wunderbar eignet, zu Menschen ausgrenzen, tun sie das zitieren und sagen einfach, du lebst die Sünde. Und dann redet er davon, dass er Schwule heilen kann. Und so weiter. Aber Schwule heilen ist so unmöglich, wie man das sich von der Heterosexualität heilen kann. Man hat einfach eine Neigung. Und so immer früher ein Epileptiker zum Exorzismus schicken, bis man gemerkt hat, hey, es ist Epilepsie, machen das mit den Schwulen heute noch. Bei den Epileptikern haben das langsam begriffen, aber bei den Schwulen, die man halt immer zum Arzt schicken. Dabei ist es einfach genetisch bedingt, umstandmässig. Es gibt, glaube ich, mittlerweile hat man herausgefunden, schon 3 Geschlechter. Es gibt,
sorry, wenn ich jetzt hier unterbreche, aber ich meine, du sagst jetzt da einfach irgendwelche Geschichten, die du da mir unterstellst, wo ich überhaupt nicht gesagt habe, dass ich das mache, dass ich irgendwelche Schwule ausgrenze. Und schlussendlich ist es einfach so, dass Christen dass sich die sind, die sich um Minderheiten kümmern, die sich eben diesen Schwachen annehmen und sie nicht in dem Sinn grundsätzlich verurteilen, aber ihnen dann auch den Heilsweg aufzeigen, wie sie gerettet werden können. Ja. Ich bin überhaupt nicht ein besserer Mensch oder irgendwie weniger sündig gewesen, obwohl ich heterosexuell war als irgendwie ein Schwuler, bevor ich Jesus gefunden habe. Ja. Und schlussendlich ist jeder Mensch durch seine Sünden verloren, egal was jetzt das genau ist, ob es das heterosexuell oder was auch immer ist. Mhm. Aber schlussendlich ist heute das Thema, oder ist die Bibel glaubwürdig? Und da will ich schon ein paar Sachen dazu sagen. Und zwar ist etwas Wichtiges, ist ja zum Beispiel die biblische Prophetie, oder?
Ah, nein, jetzt kommen wir mit denen. Mit denen, wo man den Haaren herbeizehren muss, 6 Sätze umdeuten, dass man kann sagen, da ist Tschernobyl gemeint und da ist Sad gemeint.
Nein, überhaupt nicht. Zum Beispiel, gerade wenn es um Jesus geht, in Jesaja 53, 4, 5, wo erwähnt wird, dass wie Jesus gekreuzigt wird, wie er wird sterben und dann im 1. Korinther im Neuen Testament wird es erfüllt. Mhm. Oder in Micha 5, 1, wo ganz klar die Ortsage abgenannt wird, wo Jesus wird auf die Welt kommen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, gut, das kann man im Nachhinein verfälschen. Oder man kann zum Beispiel sagen, ja, die Bibel ist eh verfälscht worden, 100-mal abgeschrieben, aber jetzt muss man etwas dazu wissen, dass eigentlich im Judentum hat es ganz klare und strenge Regeln gegeben, wie die schriftlichen Überlieferungen weitergegeben worden sind. Das ist natürlich immer noch kein Beweis, aber interessanterweise ist 1947 sind jenste Schriftrollen in Qumran in Israel gefunden worden, wo man unter anderem auch eben die Jesaja-Rolle gefunden hat, wo nachweislich vor etwa 150 bis 200 Jahren vor Christus sind die geschrieben worden, wo eben auch unter anderem genau die Prophetien über Jesus drin sind. Und interessanterweise stimmen die Texte noch genau mit diesen Texten überein, mit dieser Bibel, die ich jetzt hier in der Hand habe. Das ist unter anderem so etwas. Oder man kann auch zum Beispiel in die Archäologie gehen. Die Archäologie ist zwar nicht unbedingt ein beweist, dass die Bibel wahr ist, aber sie bestätigt sie immer wieder.
Die Archäologie durch die weiten Teile widersprechen, zum Beispiel, dass der 6000 Jahre alt ist.
Also zum, was man auch sagen kann, die Hediter, das sind bis ins 19. Jahrhundert, ist das auch genau von so Leuten wie dies, ist das als Merli-Volk abgetan worden. Und das Volk wird etwa 50 Mal in die Bibel erwähnt und erst im 19. Jahrhundert hat man herausgefunden, aufgrund von Ausgrabungen, von Fundstücken und Siedlungen, wo man gefunden hat, dass die wirklich auch gelebt haben. Das ist nur ein Beispiel und schlussendlich gibt es keinen einzigen archäologischen Fund, der in dem Sinn im Widerspruch zu der Bibel steht.
Also ich finde einfach, wenn das Prophetien sind, die die Bibel bringt, wo ich sage, weißt du, für ein dummes Buch oder so, völlig nebensächlicher Kleinkram vorhersagen.
Ist absolut aber nicht nebensächlich.
Wieso tun sie das Heilmittel von AIDS reinschreiben? Eine gute Formel. Oder wenn wir unsere ökologischen Probleme lösen.
Das ist natürlich absolut irdisch. Denke, schlussendlich ist das Wichtigste mal, dass Gott will, dass unsere Seele gerettet wird. Und ich meine, Jesus hat ja die Kranken geheilt und die, die links sind,
wieder heilt. Also ist es nicht nur um Seele gegangen. Es geht also nicht nur um himmlische Sachen. Aber die irdischen Sachen, muss ich sagen, hat Gott voll abgeschissen. Weil der einzige Wert, den das Christentum vorgebracht hat, das sind die sogenannten christlichen Werte, die wir immer hier gerne propagieren, sind in Wahrheit humanistische Werte. Nein, das ist Toleranz, das ist Menschenrecht.
Humanistisch ist ja total antigöttlich. Da steht der Mensch absolut im Zentrum. Genau. Der Mensch ist das absolut Höchste. Und der,
nicht das Höchste, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, das sagen die Religiösen. Wir sind ein Furz in einem grossen Ding, wo mehrheitlich aus nichts besteht. Und wir sind Sternenstaub, wir werden Sternenstaub. Wir tun überhaupt nicht den Menschen insofern ins Zentrum stehen, dass wir uns als wichtiger taxieren. Ja. Das ist eine christliche
Errungenschaft. Was du auch noch so unter anderem für Vorwürfe vorgekehlt hast, wo du so lange geredet hast, ist ja zum Beispiel auch gewesen, es geht ja darum, eben von wegen Erde rund und so, da habe ich schon etwas dazu gesagt, dann aber auch ist erst seit ein paar Jahren ist eigentlich bekannt, oder erst in der Neuzeit ist bekannt worden, dass im Meer unter Wasser gibt es zum Beispiel Quellen. Und das ist auch beschrieben im Hiob 38,16.
Ja, ganz aber klar, wo Hiob 38,16 zitieren?
Ja, kann ich schon.
Wobei, wir haben leider nur noch 3 Minuten Zeit, um den Schlusswort auch noch bringen. Aber,
genau.
Ja.
Da heisst, du bist gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast du den Untergrund der Tiefe durchwandert? Den Urgrund der Tiefe durchwandert. Also bis zu den Quellen des Meeres, oder? Und das ist etwas, woher hat ihr das gewusst?
Die Quellen des Meeres sind die Flüsse, die das Meer
nein, mündet. Überhaupt nicht. Das heisst da ganz klar im Zusammenhang des Urgrund der Tiefe durchwandert. Also der Tiefe, oder? Da geht es ganz klar vom Zusammenhang her.
Das ist ein symbolisches Bild. Ich bin die Tiefe, ich habe Tiefe durchschritten. Das ist überhaupt nicht
bis zu den Quellen des Meeres, oder? Aus einer Zeit, wo man eines der ältesten Bücher ist, der Hiob, und ist hier schon in dem Sinne erwähnt, dass das hier gegeben hat, oder? Nur so viel zu Sachen, wo du sagst, es steht irgendwie im Widerspruch zu.
Also, ich sehe hier beschrieben von einem geilen Orgasmus. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast den Urgrund der Tiefe durchwandelt? Das ist ein schlüpfriges Zitat. Und damit will ich sagen, siehst, man kann es einfach so oder so auslegen. Das ist einfach so schwammig. Und dann kommt immer dazu, dann tust du immer so Beispiele nehmen, irgendwelche Wissenschaft, die niemand kennt und niemand interessiert, so isolierte Sachen, die mit 99% von den seriösen Wissenschaftlern oder von den restlichen
Wissenschaftlern... So wie du argumentierst und wie du liest, du willst es einfach nicht verstehen, oder?
Ich meine, das ist nicht
wahr.
Dann
kann ich dir auch nicht helfen.
Nein,
aber nein, du tust einfach alles total ins Lächerliche verziehen und
verreissen. Das stimmt nicht. Schlussendlich... Du musst doch schon sagen,
schlussendlich,
wieso
du
das die anderen
99% oder schön ist, im Himmel hat zum Schluss nur Freiwillige, oder? Und solche wie du, die einfach alles nur ins Lächerliche ziehen und nicht wollen begreifen und nicht wollen lesen. Schlussendlich alles, was Gott gemacht hat, hat er alles gemacht. Er hat uns sein Wort gegeben, wo er sich darin offenbart und wir dürfen es lesen, wir dürfen es in der Sprache haben. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass irgendwelche Priester
uns irgendetwas vorlügen. Das ist ein neues Geschenk von Gott, das ist ein neues Geschenk. Die anderen
er hat sich da offenbart, damit wir die Wahrheit finden, oder?
Ja. Das ist einfach,
und ich kann dir nur empfehlen, dass du das,
und dass einfach, die Bibel und so du liest. Hast einfach das Glück, dass du genau in einem Kulturkreis aufgewachsen bist, wo die Bibel gerade schon da ist. Und du kannst schon deine 300'000 Götter, die es gibt, genau den Gott rauspicken, wo der einzig wahre ist. Du hast so ein Schwein gehabt, bist du nicht irgendwo im nicht im Südamerikanischen, das ist mittlerweile auch schon missioniert.
Ja, es ist aber fast alles missioniert. Das ist irgendwo, der Auftrag, den Jesus gegeben hat.
Nein. Das ist genau da. Im Johannes steht, geht hinaus in die Welt und verkündet meine Botschaft. Ja. Und in Markus steht, meidet Orte, wo nicht Juden wohnen. Also
ja, weißt du, musst ein bisschen unterscheiden, das ist gerade ein lokaler Auftrag.
Nein, das eine ist 50 Jahre nach Jesus im Tod gesagt worden, das andere etwa 200 Jahre. Und in dieser Zeit haben wir einfach die Message ein bisschen angepasst, wie man will. Ich würde jetzt auch 15 Sekunden, dann müssen wir Schlusswort machen, weil nachher ist es vorbei und dann können wir es aufladen. Oder ist das gut so? Lass einfach so die Bäsche von mir und trete noch am Leben gegen mich?
Ja.
Trotzdem?
Ja, sicher.
Gut, das war cool. Ich finde, es war ein super Gespräch. Leicht bösartig von meiner Seite. Für das darf ich mich natürlich nicht entschuldigen. Und ich danke der Zuhörerschaft. Bitte sharet, teilet, verschickt, vermailet, verfacebooket und vertwittert den Link, der zu dem Podcast führt. Danke, Leute, fürs Zuhören. Ich glaube, er sagt auch noch Danke, dass es vorbei ist, oder, Jörg?
Ja, merci. Ich kann nichts dafür, Daniel.
Wir lernen beide noch dazu. Bei dir ist es leichter. Okay, bis dann. Ciao.
Tschüss, ciao.